doomed to save his life, call his wife and...
Was du ihm nicht gibst, holt sich sein Bruder. So heißt es. Oft kommt er zur Unzeit. Doch kommt er gar nicht, ist es auch nicht schön, sagt man. Schwertwaldkälber geben sich ihm erstmal gar nicht hin. Barbarossa unentwegt, Seeleute in der Hängematte, Schweizer nordisch und der Feind nie. Er ist Mutter der Porzellankiste und Vater aller Dinge in Personalunion und wird nichtsdestotrotz von Soziologen und Kulturhistorikern seit jeher links liegen gelassen. Einzig Physiologen, Psychologen und Philosophen bekunden ein gewisses wissenschaftliches Interesse für ihn und wir, die Redaktion 17 Grad. Heute Schlaf, das Ende der Freizeit.
Hören Sie heute außerdem aus unserer Reihe 17 Grad vorgelesen einen Text von Moritz Gottlieb Saphir und verpassen Sie auf keinen Fall in 20 Minuten den zweiten Teil der 17 Grad Radionovela Überall.
Der industrialisierte Schlaf. Mit der fortschreitenden bürgerlichen Aufklärung kam zwar mehr Licht in bisher von der Religion beherrschte Felder, dummerweise kam mit den neuen Erfindungen der beginnenden Industrialisierung, wie dem Gas und später dem elektrischen Licht, auch eine ganz neue Möglichkeit des Arbeitsregimes ohne Rücksicht auf Tag- und Nachtzeiten zustande. Auch die Schlafzeiten verloren in diesem Zusammenhang ihren von Tag und Nacht bestimmten oder noch individuelleren Charakter und wurden den Bedingungen des bürgerlichen Kapitalismus angepasst. Die Zeit der Handwerker, die ihren Arbeitstag selbstständig einteilten, und der Gesellen, die unbeaufsichtigt schon mal ein Schläfchen bei der Arbeit hielten oder durch Abwesenheit glänzten, war vorbei. Die abstrakte Rationalität der Fabrik und ihrer Mehrwertlogik mit geplanter, stets steigender Profitrate löste den Satz, wer schläft, sündigt nicht, ab. Die Aufklärung ist auch ein sozioökonomisches Prinzip, das aufräumt mit Adel, Leibeigenschaft und Klerus, die einem rationalen Produktionsprozess im Wege standen. Nur freie Arbeiter können die Fabriken füllen. So blieb die Zeit des aufkommenden Kapitalismus in vielerlei Hinsicht nicht mehr dunkel. Dunkel hieß zuvor Zeit der Ruhe, der Kontemplation, schlicht der Passivität. Für die kapitalistische Produktionsweise, die tendenziell maßlos ist, ist dunkle Zeit verschwendete Zeit und nicht zu dulden. Produktion, Zirkulation und Distribution müssen bis zu den physikalisch und biologischen Grenzen von Technik und Arbeitskraft den ganzen Tag laufen. Zeit ist Geld und rund um die Uhr wurden die neuen Schlagworte. Die abstrakte Arbeit verlängert die Arbeitszeit quasi auf den ganzen Tag und weist dem Schlaf eine bestimmte Zeit zu. Zumeist die Nacht, aber auch abweichend, so wie bei Nachtschichten. Den Landflüchtigen in den Fabriken wurde in kurzer Zeit durch Kontrolle, Vorarbeiter, Lohnkürzungen und so weiter eine völlig neue Lebenswelt geschaffen, bei der Mittagsschlaf, Schlaf bei der Arbeit und Abwesenheit von der Arbeit eliminiert wurden. Die Zeit in den einzelnen Ländern wurde vereinheitlicht und einheitliche Raummaße wie der Meter eingeführt. Die Kirchenuhr hatte ausgedient. Das mechanistische Weltbild der Physik wurde Vorbild für die mechanistische Ökonomie der Marktwirtschaft. Die Arbeitsstunden wurden festgelegt, die Produktivität, das heißt Stückzahl pro Stunde, wurde erfasst. Die abstrakte Arbeit wurde in die Nacht verschoben und die Zeit der Ruhe aufgefressen. Wurde vorher ein angemessener Zeitraum angenommen, der sinnvoll war und Qualität erzeugte, ist dies bei der abstrakten Zeit und Arbeit losgelöst. War die Arbeit im Mittelalter also den Bedingungen geschuldet und Knechte arbeiteten von Sonnenaufgang bis Mittag, Was heißt, sie arbeiten absolut und relativ, wie im Winter, weniger als heute. So ging es jetzt um 6 Uhr morgens los, komplett losgelöst von den Bedürfnissen der Produzenten. So wurde der Mensch mit dem bürgerlichen Kapitalismus durch seinen schrillen Wecker oder ähnliches geweckt, musste sich also auch etwas zulegen, um dem Zeitregime folgen zu können, und kam so an seinen beleuchteten Arbeitsplatz. Das gleiche galt am anderen Ende des Tages für die Verschiebung der Arbeit in die Nacht.
I left a note on his dresser, and my old wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead.
Vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang zu arbeiten galt lange als unmoralisch, und es gab zu Beginn der Industrialisierung auch Widerstand dagegen, genau wie gegen die relative Verlängerung der Arbeitszeit durch die Einführung der abstrakten Stunde. Im Mittelalter war Nachtarbeit ein seltener Ausnahmefall, der mit üppiger Verpflegung und fürstlicher Entlohnung honoriert wurde. Es ist sicher eine der großen Leistungen des Kapitalismus, die genormte Zeit zum Normalmaß der menschlichen Tätigkeit gemacht zu haben. Der Schlaf musste sich den herrschenden Arbeitsregime anpassen. Die kleinen Mietwohnungen, in die die Fabrikarbeiter mit ihren Familien eingepfercht waren, boten kaum Ruhe- oder Rückzugsmöglichkeiten. Sie boten auch mangels Platz und finanzieller Möglichkeiten wenig Betten. Das heißt, mehrere Familienmitglieder vom Kleinkind bis zu den Eltern schliefen in einem Bett. Oft wurden aus finanziellen Gründen auch Schlafgänger aufgenommen, die in einem anderen Schichtsystem arbeiteten. Von Ruhephasen also quasi keine Spur, und dies bei verlängerten Arbeitszeiten. Schlaf wurde zu etwas nur noch schwer Erreichbaren, und Geld verdiente man auch nicht im Schlaf. Über relativ kurze Zeit passt denn der Mensch sich diesem System an. Es ist kein repressiver Staatsapparat vonnöten, um das Arbeitsregime aufrechtzuerhalten. Es lief relativ schnell über verinnerlichte Selbstkontrolle der Produzenten. Zwar gab es Streiks für höhere Löhne, gegen Kinderarbeit und für Arbeitsschutz und Arbeitszeitverkürzung, die auf Dauer erfolgreich waren. Wenn sich auch die relative Arbeitszeit des Einzelnen seit dem 19. Jahrhundert verkürzt hat, wo 16 Stunden für Erwachsene und 12 Stunden für Kinder normal waren, so hat sich die Zeit der Öffnung von Finanzmärkten, Handel, Dienstleistungen und produzierendem Gewerbe deutlich verlängert. Es ist noch nicht lange her, dass Geschäfte um 18 Uhr zumachten. Heute sind sie teils bis 24 Uhr und am Sonntag geöffnet. Der Trend geht wie in anderen Ländern zur 24-Stunden-Öffnung. Konsum- und Freizeitindustrie besetzen den Platz der verkürzten Arbeitszeit. Bei 8 Stunden Arbeit beinhaltet der Tag 8 Stunden Qual, 8 Stunden Genuss und 8 Stunden Ausruhen. Allerdings ist Müßiggang heute nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch in der Freizeit sehr uncool. Das stundenlange, graziöse und leichte Taumeln im Traume ist out. Das permanent Produktivsein wurde nun auch auf Frei- und teilweise Schlafzeit ausgedehnt. Natürlicherweise war in den sozialistischen Staaten die Nichtarbeit auch nicht gern gesehen und man konnte zum asozialen Element werden. Der Sozialismus ist der Rationalität der Arbeit ja ebenso verpflichtet. Auf den Schlaf bezogen führt dies trotz Arbeitszeitverkürzung zu einer sukzessiven Verkürzung der Schlafdauer, die natürlich ihre biologischen Grenzen hat. Statt den Tagesrhythmus dem Zustand des Körpers anzupassen, wird dieser gezwungen, nach den Bedingungen des Arbeits- und Freizeitlebens zu funktionieren. Das gesundheitsstiftende Attribut des Schlafes wird durch neue Deutungsmuster verdrängt. Die Nacht wird zum Tag gemacht, der Schlaf mit aufputschenden Drogen vertrieben und morgens per Wecker brutal abgebrochen. Ungesund. Die Industrialisierung, die die Menschen in die Fabriken trieb, ihnen, um die Kapitalkosten der Maschinen zu senken, ein neues Zeitsystem aufoktroyierte, das Arbeit rund um die Uhr vorsah und gestützt auf neue Erfindungen wie Licht, Eisenbahn, einheitliche Zeit- und Raummaße war, hat auch vereinheitliche Schlafzeiten geschaffen. Ist wie in Deutschland die Produktion an 365 Tagen nicht möglich und kann hier nur der Arbeitstag verlängert werden, so wird die Produktion nach Indien oder Bangladesch verlegt, wo dies noch möglich ist. Das Optimum für das Kapital. Die Arbeitspflicht ist hier zwar durchgesetzt, aber zeitlich begrenzt. Das Schlafen ist durch größere Wohnungen privater, die Betten und Matratzen besser und die Schlaftabletten effektiver geworden. Es wäre also mehr Zeit zum Schlafen als Mittel zur Beseitigung der allgemeinen Ermüdung möglich. Stattdessen wird weniger und schlechter geschlafen und Ratgeber gegen Schlafstörungen und Kurse zur Schlafoptimierung haben Hochkonjunktur. Schön zu wissen, dass der Kapitalismus einfach zwischen Arbeit, Konsum und Spaßgesellschaft, den verinnerlichten Werten der ewigen Busy-Gesellschaft, entschlafen wird. Bis dahin sollte Mensch sich dem Traumschlaf von einer besseren Gesellschaft hingeben oder dem Prinzip von Goncharows Romanhelden Oblomow folgen, der seinen ganzen Roman über im Bett bleibt, ein wahrer Held der Trägheit.
Kleine Tipps mit großer Wirkung, um gut schlafen zu können. Trinken Sie vor dem Schlafengehen ein warmes Glas Milch mit Honig. Die Milch enthält die beruhigend wirkende Aminosäure Tryptophan. Gibt man der Milch einen Teelöffel Honig bei, erleichtert die Süße die Aufnahme der Aminosäure und so wird der Körper auf den Schlaf vorbereitet. Die Milch bitte nur erwärmen, nicht kochen und dann den Honig zugeben. Wer den Geschmack von Milch nicht mag, kann auch einen Naturjoghurt mit Honig essen. Versuchen Sie möglichst immer zur selben Zeit zu Bett zu gehen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier Und so helfen Rituale und feste Zeiten, das Einschlafen zu erleichtern. Meiden Sie Fernsehsendungen oder Bücher, die sehr spannend oder aufregend wirken. Füllen Sie ein kleines Kissen zu gleichen Teilen mit getrocknetem Hopfen und Lavendel und legen Sie es sich auf Ihr Kopfkissen. Bekannt wurde die schlaffördernde Wirkung des Hopfens, weil Hopfenpflücker sehr oft bei der Arbeit einschliefen. Dieser Effekt trägt den Namen Hopfenpflückermüdigkeit. Sie werden sehr schnell selber bemerken, wie müde diese Mischung macht. Anstatt des geliebten Krimis lesen Sie etwas für Sie extrem Langweiliges. Zum Beispiel eine Abhandlung über Ameisen, wie man Kartoffeln anbaut oder einen Gesetzestext. Vermeiden Sie es vor dem Zu-Bett-Gehen, Sport zu treiben oder gymnastische Übungen zu machen. Eine Teemischung aus Hopfen, Baldrian und Melisse hilft dem Körper zur Ruhe zu kommen. Lüften Sie das Schlafzimmer immer gut durch, bevor Sie es sich im Bett so richtig bequem machen. Quälen Sie sich nicht mit Selbstvorwürfen. Was geschehen ist, ist geschehen. Auch Gedanken, was Ihnen am nächsten Tag passieren kann, bringen Sie nicht weiter. Niemand weiß wirklich, was der nächste Tag bringt. Und meist ist unsere Vorstellung von den Dingen schlimmer als die Realität selber. Erlauben Sie Ihren Gedanken mit der CD, die digitale Schlaftablette, zur Ruhe zu kommen. Und lassen Sie sich von der angenehmen Stimme von Günther Schneidereit in den Schlaf begleiten. Auf unserer Internetseite können Sie die CD Digitale Schlaftablette bestellen oder als MP3-Download erhalten. Außerdem erwarten Sie weitere Tipps zum Thema Schlafen.
Und jetzt? Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah. Der für ein Praktikum beim Lokalblatt Neue Stadt, frisch im Überall zugezogene Ernst, macht anlässlich eines Gaststättenbesuchs im Emilio Zapata Bekanntschaft mit den Protagonisten der lokalen Politszene und wird also gleich Zeuge einer mit den Fäusten und Teilen des Wirtshausinventars ausgetragenen Meinungsverschiedenheit zwischen seinem WG-Mitbewohner Sascha und dessen politischem Gegenspieler Matze. Ernst flüchtet sich auf die Toilette.
Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann das nicht. Immer diese Gewalt. Ich müsste dazwischen gehen. Was wohl die anderen denken? Caro ist nett. Aber ich habe Angst. Gewalt. Warum können die nicht einfach? Ich muss was tun. Die schlagen sich. Ich will das nicht mehr. Ich bin eine feige Sau. Ich muss da jetzt raus. Aber was passiert dann? Ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie das damals passiert ist. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich darf die Kontrolle nicht schon wieder verlieren. Was wohl die anderen denken? Die schlagen sich vielleicht tot. Scheiße. Er war fast tot. Ich gehe da jetzt raus. Ich muss Sascha helfen. Er ist nett. Caro ist auch nett. Ich darf auf keinen Fall die Kontrolle verlieren. Feige, die denken, ich bin feige. Egal. Hauptsache, es passiert nichts. Egal. Gewalt, das ist nicht gut. Kontrolle, ich kann nicht, ich...
Um dem inneren Monolog unseres Helden Ernesto, der schwer atmend, die schweißnasse Stirn gegen den kühlen Spiegel gepresst, auf der Toilette des Emilio Zapata steht, etwas die Wirrnis zu nehmen, sei hier Folgendes erklärt. 1986 wurde Ernst, damals 9 Jahre alt, Zeuge eines Banküberfalls, bei dem seine Mutter angeschossen und schwer verletzt wurde. Ausgelöst durch das traumatisierende Erlebnis, die blutüberströmte, geliebte Mutter neben sich auf der Auslegeware der örtlichen Sparkassenfiliale liegen zu sehen, bahnte sich in dem eigentlich freundlichen und in sich gekehrten Jungen ein Hang zur Aggressivität seinen Weg, der den eigentlich von humanistischem Denken durchdrungenen Waldorfschüler, um es kurz zu machen,
Bei einer Diskoschlägerei zwischen seiner Jugendgruppe und irgendwelchen Vorstadtspacken rastete er vollkommen aus und konnte nur von 5 Freunden davon abgehalten werden, seinen Kontrahenten mit einem Feuerlöscher totzuschlagen. Seitdem hat er eine Aggressionsblockade. Tja.
Als die Kampfgeräusche endlich verstummt sind, fasst sich Ernesto ein Herz, verlässt seine Zufluchtsstätte und mimt den Arglosen.
Was war denn hier los?
Ich hab gewonnen.
Jetzt bildet er da bloß nichts drauf ein. Du hast ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen.
Na und?
Ah, Männer. Wo warst du eigentlich?
Auf Klo. Die anderen sind raus.
Claudia hat Matze begleitet.
Matze, der Depp.
Sascha.
Wollt ihr noch was trinken?
Gute Idee. Manu? Nochmal dasselbe.
Für mich diesmal auch ein neues.
Neuländer Pilsner, kurz Neues genannt. Örtliche Biermarke. Das feinherbsüffige, sanft gehopfte Bier, das von Kennern auch seiner unvergleichlichen Bernsteinfarbe wegen geschätzt wird, ist seit Generationen jenen Biertrinkern gewidmet, die einem bekömmlichen und aber auch anregenden Genuss ohne Reue den Vorzug geben. Global denken, lokal trinken. Nach diesem Motto handelt auch die örtliche Szene. Auf ein neues, beziehungsweise, wie der halbgebildete Lateiner sagt, und es auch auf dem der Tradition verpflichteten und dem neuen aufgeschlossenen Etikett zu lesen steht.
Ad novum, semper et ubique.
Ist doch wirklich ganz nett hier, oder?
Ja, schon.
So, jetzt erzähl mal, was machst du denn eigentlich hier so?
Ich fange morgen ein Redaktionspraktikum an, bei der neuen Stadt.
Ah, das ist ja spannend. Wie bist du denn da rangekommen?
Ich habe halt erst ein paar Semester Politikwissenschaften studiert und dann habe ich mich nach dem Auslandjahr eben einfach mal hier und da beworben.
Wo warst du denn da?
Argentinien.
Ah, deshalb der Name.
Ja, aber eigentlich heiße ich
ja... Ich war mal in El Salvador, na eigentlich in Nicaragua. Wir haben da so einen Brunnen gebaut.
Das finde ich gut.
Mexiko war klasse.
Da muss ich auch mal hin.
Ja, das muss wunderschön sein.
Das glaube ich auch. Wie ist denn das jetzt eigentlich im Moment da in der einen Provinz?
Oaxaca.
Genau.
Geht so.
Da kam ja auch Emilio Zapata her, oder?
Stimmt.
Wieso heißt denn die Kneipe eigentlich so?
Zapata?
Oh, die heißt schon immer so.
Nein, warte. Manu?
Das ist die Wirtin.
Genau, Manu hat früher mal in einer Ska-Band gespielt.
Geil.
Ich finde Reggae auch ganz gut.
Ja, vor allem das frühe Zeug. Und Rocksteady.
Und die Band war mal auf Tour. Südamerika und die Ecke.
Wie heißt die Band denn?
Puh, weiß nicht. Jedenfalls haben die auch in Mexiko gespielt und sich dann nach einem Auftritt im lakonischen Urwald aufgelöst.
Oh, schade.
Und angeblich...
Lakadonisch.
Psst, pass auf, angeblich war der Typ, der die Bandtexte geschrieben hat, niemand anders als Markov.
Nein!
Verrückt, oder?
Trinken wir noch was?
Ja, klar.
Super Idee.
Super Story.
Und dann?
Dann ist Manu zurückgekommen und hat diese Kneipe hier übernommen.
Subkommandante Markus. Geil.
Kommandante Ernesto.
Ich heiße Ernst.
Auf ein neues.
Mit dem etwas ruppigen, aber anscheinend echt patenten Sascha und mit Caro, die aus ihrer Sympathie für unseren Kommandante kein Hehl macht, hat Ernst offenbar 2 prima Freunde gewonnen. Oder?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall. Wenn Jan Achmed sagt,
gute Wahl. Ich bin berühmt für meine Auberginen.
About you before my bedtime. For when I put my head down on the pillow, my drugstore dreams will cut me down to size. By then I'll be a brand new, different person. To love you while I'm trying to decide. I don't care what time you keep or what you thought I came to do. I lost you on a Tuesday. That's all I can remember. For when I put my head down on the pillow, my drugstore dreams will cut me down to size. By then I'll be a brand new, different person. To love you while I'm trying to decide. Spectrum of my days, the makeup that was peeling off your adolescent face. Oh, such a face. To try to get the clocks to change, to turn and swing the other way, before I knew that pigeons cried and sanctified the hopelessness inside.
Berichte oder Untersuchungen über den Schlaf in nicht- oder vorindustriellen Gesellschaften sind selten. Eine systematische Erforschung steht aus. Letztlich bleiben einige Grundannahmen. In Gesellschaften, in denen künstliche Lichtquellen kaum zur Verfügung stehen, wird der Tagesrhythmus stark von den natürlichen Lichtverhältnissen geprägt. Mit anderen Worten, wenn es nachts tatsächlich dunkel ist, wird nachts auch viel geschlafen. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch zu anderen Zeiten geschlafen wird. Weder Ort noch Zeit des Schlafens sind fest geregelt. In manchen Agrargesellschaften blieb den Menschen viel Zeit, die nicht für den Lebensunterhalt aufgewendet werden musste. Neidisch blickten viele Kolonisatoren auf den Müßiggang und den vielen Schlaf dieser Unzivilisierten. So heißt es in einer französischen Chronik aus dem Jahr 1799 über das Leben der Indianer Guyanas: Sie bringen beinahe ihr ganzes Leben in Müßiggang zu, denn man sieht sie fast immer in ihren Hängematten liegen, in welchen sie den ganzen Tag lang nichts tun als schwatzen, sich in einem kleinen Spiegel besehen, die Haare in Ordnung bringen und sich den Bart ausreißen. Man darf annehmen, dass auch der Schlaf nicht zu kurz kam. In anderen Regionen der Welt ist der Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft in hohem Maße vom Wechsel der Jahreszeiten und der Dauer der Tage abhängig. Beispielsweise ist die Arbeitsbelastung des europäischen Bauern und Landarbeiters während der langen sommerlichen Erntetage viel höher als während der dunklen und kalten Zeit des Winters. Aber auch während des Sommers blieb oft Zeit für ein Nickerchen. So tritt die Figur des tagsüber in der Öffentlichkeit schlafenden Bauern in den Bildern Peter Bruegels immer wieder auf. Die Individualisierung des Schlafes, wie wir sie heute kennen, ist ebenfalls die Ausnahme. In der Regel schläft der Mensch weder alleine in einem Raum noch alleine in einem Bett oder einer anderen Lagerstatt. Auch die Abgrenzung eines Raumes zum Zwecke des Schlafens ist unüblich. Meistens schlafen viele Menschen, seien es die Angehörigen einer Kleinfamilie oder eines größeren Familienverbandes, oft auch nicht miteinander verwandte Leute, in einem Raum, der auch Wohnraum ist. Im mittelalterlichen Europa war es üblich, dass beispielsweise eine Familie und ihre Knechte und Mägde in einem Raum oder auch in einem Bett schliefen, in dem auch durchreisende Fremde nächtigen durften. Bekleidet war man hierbei in der Regel nicht. Dies war keineswegs ein Zeichen von Armut, sondern schlicht normal. Auch in Gasthäusern war es selbstverständlich, dass mehrere einander Fremde im gleichen Bett schliefen. So lehrt ein englisches Anstandsbuch das richtige Benehmen für das Teilen des Betts mit fremden Menschen. Teilst du das Bett mit einem Mann höheren Standes, frage ihn, welche Seite er vorzieht. Mit gegenwärtigen Vorstellungen von ruhigem Schlaf hat all dies natürlich nicht viel zu tun.
Louis Jordan once said, a man's best friend is a bed. He knew what he's talking about. Thank you.
comfortable bed so I can really spread out and all that. Take it from me, Ed. A man's best friend is a bed. I want a big fat pillow that's softer than a billowy cloud for my head. Take it from me, Nat. The best headpiece ain't a hat. Yes, a friend will ditch you, a horse will pitch you, a car will give you lots of grief. A dog will bite you, your wife will fight you, but if you want some genuine relief, just get a great big comfortable bed where you can really spread out and all that. Take it from me, Ted. A man's best friend is a bed. In trouble, worries double, and everybody's talking back. Just take your shoes off, you'll shake the blues off, if you will just let go and hit the sack in a nice, cool, comfortable bed where you can really spread out and all that. Take it from me, Ted. A man's best friend is a bed. Soldier, marine, or sailor, or anyone who's been without, what do they miss most? What thought is foremost? No, sir, you're wrong. It's just a great big comfortable bed where you can really spread out and all that. Take it from me, Ted. A man's best friend is a bed. Yeah, if you dig me, Jack, you'll hit the sack. Ain't no junk, boy. Hit that buck. Take it from me, Ted. A man's best friend is a bed.
Take it from him. A man's best friend is a bed. A great big comfortable bed where you can really spread out and all that. Louis Jordan and his Timpani Five.
Können Sie nicht schlafen? Und morgen wollen Sie wieder fit sein? Nichts hilft, gut zu schlafen? Ist keine Lösung in Sicht? Doch, hier ist sie. Schlafstörungen. Ein 3-Schritte-Programm gegen Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Die wirkungsvolle Eigentherapie, die Sie zu Hause anwenden können. Als Hörbuch. Bestellen Sie jetzt.
Ich nehme mir ein Buch und lese darin. Meistens ist es ein spannendes Buch.
Also wenn ich einen stressigen Tag hatte, gehe ich ins Bett und tue mir die Schläfen massieren und meistens hilft es dann auch.
Also wenn ich Einschlafprobleme habe, was selten vorkommt, dann esse ich eine reife Banane, die hilft mir sehr gut beim Einschlafen. Oder ich gehe noch eine halbe Stunde mit meinem Hund spazieren.
Also manchmal höre ich Nachrichten, ich höre CDs oder ein Hörbuch.
In besonders schwierigen Fällen greife ich zu Schlaftabletten.
Und jetzt?
»17 Grad« vorgelesen. Heute Moritz Gottlieb Saphir, die Kunst einzuschlafen oder die Kunst, sich selbst Langeweile zu machen. Es gibt eine große Kunst, sich selbst auszuschlafen. Aber es gibt eine noch größere, noch schwierigere Kunst, einzuschlafen. Das ist eine Kunst, die man im buchstäblichen Sinne des Wortes nur im Schlafe lernen kann. Und wenn man über diese Kunst ganze Nächte lang wacht, so lernt man sie erst recht nicht. Die Kunst einzuschlafen ist eigentlich nichts als die Kunst, sich selbst Langeweile zu machen. Es gibt keinen größeren Beweis von der Eigenliebe und von der Eitelkeit der Menschen, als wenn sie sagen, ich kann bei Nacht nicht einschlafen. Das ist nichts als ein Beweis, wie gut sie sich mit sich selbst unterhalten, wie amüsant und geistreich sie ihre eigenen Gedanken finden. Wenn man in großer Gesellschaft ist, so läuft man oft alle Augenblicke Gefahr, sogleich einzuschlafen. Ist man aber allein, abends, im Bette, mit niemandem beschäftigt als mit sich, hört man nichts als das, was man sich selbst sagt, in Gedanken oder in Monologen, da ist man entsetzlich wach und munter. O unbegreifliche Selbstliebe und Selbstgefallung! Im Schlaf gehen die Geschäfte des Herzens und der Lunge nach wie vor fort. Das Herz mag also des Tages über gute oder schlechte Geschäfte gemacht haben, der Schlaf ändert nichts. Und dennoch kann ein bewegtes Herz es schwer zum Einschlafen bringen. Allein ein ganz gesundes Herz schläft gar nicht. Es schnarcht nur zuweilen. Also, die Kunst einzuschlafen erfordert erstens, dass man kein Herz habe. Das Herz ist die Unruhe im Menschen und mit Unruhe kann man nicht einschlafen. Zweitens, dass man nichts denke, denn Denken ist ein Andrang von lebensschädlichen und organismuszerstörenden, bösen Einflüssen nach dem Kopfe. Und zum leicht und bald Einschlafen gehört eine bequeme, der geistig und leiblichen Ruhe zuträgliche Leerheit des Kopfes. Drittens, dass man nichts besitze, dass man weder im Herzen noch im Kopfe noch im Koffer etwas habe, überhaupt, dass man auf der ganzen Welt nichts besitze. Der Besitz, jeder Besitz, es sei nur der eines Dukatens oder eines Hauses oder eines Herzens oder auch nur eines Talentes, dieses gefährliche Schieß- und Mordgewehr, hebt die freie Wirksamkeit der Seele nach innen auf, richtet sich auf die Außenwelt und zerstört allen Schlaf. Um zu jeder Zeit leicht und schnell einschlafen zu können, gehört vor allem, dass man kein Vermögen, weder im barem Gelde noch in Grundstücken habe und doch auch kein Börsenspekulant sei, dass man nichts und niemand auf der ganzen Welt liebe, für niemand Sorge trage und sich um keines menschliches Wesen Wohl und Weh zu bekümmern habe, dass man sich gar keines Talentes bewusst sei, dass man die sichere Überzeugung habe, morgen früh, wenn ich aufstehe, bin ich ein so dummer Kerl und ein talentloses Wesen, wie es nur eines unter der lieben Sonne geben kann. Wenn man bei allem diesem nichts gegessen hat, bloß ein Glas Zuckerwasser trank, sich leicht bedeckt, eine weiche Matratze hat und nicht lesen kann, dann kann man sich der Hoffnung überlassen, leicht einzuschlafen. Wie viel Mittel gibt es nicht und zählt nicht Jean-Paul her, um schnell einzuschlafen, die Fensterscheiben zählen, das Einmaleins lernen, die Punkte in den Tapeten berechnen, eine gewisse Melodie so lange immer von neuem summen, mit dem Finger das Antlitz herumfahren und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es geht diesen Mitteln wie allen Hausmitteln, sie sind alle recht gut, aber sie nützen alle nichts. Es ist ein großes Unglück, dass sich die Menschen so gut mit sich selbst unterhalten. Man ist so seelenvergnügt, wenn man keinen anderen Zuhörer hat als das Kopfkissen. Das Kopfkissen gähnt uns nicht ins Angesicht, das Kopfkissen hört uns geduldig zu und wer am besten zuhört, ist der beste Gesellschafter. Von was spricht der Mensch mit dem Kopfkissen? Von sich, von sich, von sich. Kann man bei einem so interessanten Gespräch einschlafen? Das wäre eine Beleidigung an sich und sich selbst beleidigt kein Mensch so bald. Ich kenne Schriftsteller, die mit dem Vorlesen ihrer eigenen Schriften ganze Gesellschaften eingeschläfert haben. Sie selbst lesen sich ihre Werke aber selbst alle Nacht vor und es kommt ihnen kein Schlummer in die Augen. Ich kenne andere, die eine Sucht zum Anekdotenerzählen haben. Wenn sie dieselben in Gesellschaften erzählen, so schlummert der auftragende Bediente im Gehen plötzlich ein, die Natur selbst fängt an zu gähnen und Todesschlaf herrscht ringsum. Dieselben wiederholen sich diese Anekdoten alle Nacht, allein im Bette, und unterhalten sich dabei so köstlich, dass sie nicht einzuschlafen imstande sind. Ich komme nun zurück, dass die leidige Selbstliebe der Feind ist, warum Menschen nicht einschlafen können. Ich kenne Menschen, die, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, eine solch narkotische Einwirkung machen, dass man sich an das erste beste Haus anlehne und schlummern muss, bis diese vorüber sind. Und diese Menschen klagen auch, dass sie nicht einschlafen können. Sie müssen also notwendigerweise nachts ganz aus sich heraustreten und sich für ein anderes Individuum halten. Man sagt, um bald einzuschlafen, müsse man das Licht auslöschen. Unsinn. In Gegenden, wo gar kein Licht herrscht, hört man auch die Klage, ich kann gar nicht einschlafen. Das Licht ist kein Hindernis des Schlafes, denn der erste Mensch ist sogleich nach der Erschaffung des großen und des kleinen Lichtes eingeschlafen. Dass aber der erste Mensch so bald und so leicht einschlief, ist ein Beweis für meinen Ausspruch. Man muss gar kein Vermögen besitzen, niemanden lieben, nichts wissen, nicht lesen können und unverheiratet sein, um bald und schnell einzuschlafen. Dass aber das Licht am Einschlafen nicht schadet, beweist der Umstand, dass manche Menschen gerade in der Gesellschaft der größten Lichter am ehesten einschlafen. Ja, dass das Licht durchaus dem Einschlafen zuträglich ist, geht auch daraus hervor, dass man tausend und tausende Dinge, Prozesse, Untersuchungen und so weiter je eher einschlafen lässt, je greller das Licht ist, in welchem sie erscheinen. Ich glaube, gerade im Finsteren kann man gar nicht einschlafen, denn Schlafen heißt Sinnesempfindungen unterbrechen, aufhören machen, und gerade im Finstern werden die Sinnesempfindungen am meisten wachgehalten. Ich für meinen Teil, ich finde nie mehr Lust zu schlafen als bei einer Illumination, bei einem Feuerwerk, und die Feuerspritzen sind manchen Orten nie von einem tieferen Schlaf befallen als bei einem hellen Brande. Ein Betrunkener schläft sogleich ein, und der ist doch lichterloh illuminiert. Je leichter die Fantasie des Menschen ist, desto eher schläft er ein. Je farbloser sie ist, desto weniger. Darum schläft die Jugend viel, das Alter wenig. Ich weiß, das ist eine sachliche Anwendung, allein ich rede jetzt aus dem Schlaf und will versuchen, mich in den Schlaf zu reden, denn ich schreibe diesen Aufsatz nämlich im Bett. Ich glaube, man fühlt es ihm an, dass ich nicht schlafen kann. Ich habe doch nichts, weder Dukaten noch Liebe, besitze auch kein Talent, bin unverheiratet, kurz ein Eigentümer aller Erfordernisse zum Schlaf und kann doch nicht schlafen. Wie, sollte ich auch Wohlgefallen an meiner eigenen Gesellschaft finden? Nicht möglich. Ich habe mir etwas aus meinen Schriften vorgelesen und bin doch nicht eingeschlafen. Da dachte ich, das sind alte Sachen, die wirken nicht so. Frische Mittel sind wirksamer und schreibe mir frisch dieses Opiat. Allein schon sind alle Leser um mich eingeschlafen und ich bin noch munter, so wach. Es ist entsetzlich. Dreimal habe ich mir das Geschriebene schon vorgelesen und kein Schlaf kommt in mein Auge. Ich bin nicht imstande, mir Langeweile zu machen. Ich muss heute Nacht schon durchwachen. Alter, lieber Leser, eingeschlafen bist du schon. Schlaf also gut aus.
Zwei Zweifellos ist es unumgänglich, eine Analyse des Verhältnisses von Schlaf, Politik und Kapital zu entwickeln und dabei die neuesten Transformationen der Gesellschaft zu berücksichtigen. In unserer Analyse berührten wir bisher im Wesentlichen die sogenannten industriellen oder fordistischen Formen der Organisation der Produktion. Eine Reihe heutiger Philosophen, wie Negri oder Virnow, sprechen von der neuen postfordistischen Form der Organisation. Vor allem entsteht eine Tendenz zur Hegemonie der sogenannten immateriellen Arbeit, Immaterial Labor. Sie ist auf dem Intellekt, der Kommunikation, der Affekte gegründet, das heißt, es wirken alle unsere anthropologischen Fähigkeiten. Diese Arbeit ist dem menschlichen Leben selbst immanent. Zum Beispiel das schöpferische, gründliche Durchdenken eines schwierigen Problems unterliegt nicht der Aufteilung in Arbeits- und Nicht-Arbeitszeit. Entsprechend verliert das frühere Pressing im Verhältnis zum Schlaf von Seiten der Produktion, das eine ständige Vergrößerung und Regulierung der produktiven Zeit forderte, einen Teil ihrer strukturellen Motivation. Wird doch selbst die Opposition Arbeitszeit, Nicht-Arbeitszeit immer mehr verwischt. Daher die Möglichkeit eines neuen Status des Schlafes, seiner positiven Organisation unter dem Zeichen der Potentialität. Wenn die Arbeit de facto sich auf die ganze Sphäre des aktiven, wachenden Lebens mit ihren intensiven Kommunikationen, intellektuellen Operationen und Affekten erstreckt, wird der Schlaf die einzige Art und Weise des Anhaltens, der alles ergreifenden Aktualisierung der Kräfte und Fähigkeiten des Menschen. Das heißt, die einzige Nicht-Arbeitszeit. In der Tendenz der Bildung des allgemeinen Intellekts nach Karl Marx, der unmittelbaren Produktionskraft, ist die Verwirklichung der Figur des Schlafes bei Aristoteles möglich. Als reine Potentialität des Gedankens und der Sprache, als höchster Intellekt, der dem Intellekt des Schlafenden ähnlich ist. Oder, wie Gustav Landauer in seiner Rede anlässlich des 1. Mai 1912 formulierte, wehe den Menschen, die im Schlaf daliegen wie ein Klotz und von schwerer Bedeutung dumpf umfangen sind, weil sie zu viel geschuftet oder Genuss gesoffen haben. Der rechte Schlaf ist ein zweckloses Weiterspielen der Kräfte, ein stundenlanges, graziöses und leichtes Taumeln im Traume. Freilich scheint in ihm nicht die Sonne des Tagesbewusstseins, wie bei der Arbeit, und nicht der Mond der produktiven Kunstgefühle wie im Spiel des Abends. Aber der Himmel des Traums ist im rechten Schlaf, der eine Seligkeit und keine Ohnmacht ist, von dem Flimmerlicht der Sterne übersät, von aufzuckenden und meteorgleich wieder verschwindenden Bewusstseinsmomenten. Wer nicht eine Art Wissen um seinen Schlaf hat und wer nicht beim Aufwachen eines jeglichen Morgens fühlt, dass er über Nacht weitergelebt und neu seine Kräfte geübt hat, der führt auch bei Tag kein rechtes Leben.
Good night, Mama. Good night, Ben.
Good night, everyone.
Good night, Mama.
Good night, Daddy.
Good night, children.
Good night, Daddy. Good night, Elizabeth.
Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
Good night, Jim Bob.
What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
Good night, Jim Bob.
Go back to sleep.